Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen: Scharfe Resolutionen am SVP-Sonderparteitag in Bern. Bevorzugtes Ziel bleiben Ausländer und Asylsuchende. Dann zur Schweinegrippe. Der Stand: Trotz der steigenden Zahl von Ansteckungen geben Experten eine vorsichtige und vielleicht vorläufige Entwarnung. Mittlerweile registriert auch Italien einen ersten Fall. In den USA meldet eine mittelgroße Bank Konkurs an. Das könnte teuer werden für die Credit Suisse. Afghanistan hat viel mehr Pressefreiheit denn je und viel weniger, als eine offene Gesellschaft braucht. Lokaltermin in Kabul. Und Sport: Roger Federer scheidet im ATP-Tennisturnier von Rom im Halbfinal aus. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
An einem Sonderparteitag in Bern hat die SVP zwei Grundsatzpapiere zur Asyl- und Migrationspolitik verabschiedet. Darin kritisiert die Partei die in ihren Augen hohe Ausländerkriminalität, eine Aushöhlung der Sozialwerke und die angebliche Bildung islamischer Parallelgesellschaften. Die SVP sei alarmiert durch diese negativen Konsequenzen der Massenimmigration, sagte Parteipräsident Toni Brunner in seiner Rede. Die SVP verlangt nun weniger Einwanderung, schärfere Gesetze sowie härtere Urteile. Außerdem solle das Abkommen über die Personenfreizügigkeit revidiert werden, um die Einwanderung aus der EU zu bremsen, heißt es weiter. Im Zusammenhang mit der Schweinegrippe sind die 7 Mitglieder der Aarauer Stadtregierung zu Hause unter Quarantäne gestellt worden. Dies ordnete der kantonsärztliche Dienst an, nachdem ein Mitglied des Stadtrates als Schweinegrippe-Verdachtsfall gilt. Der Betroffene sei am vergangenen Wochenende im gleichen Flugzeug geflogen wie jener Patient, der nach wie vor im Kantonsspital Baden isoliert sei. Die Quarantäne gilt bis kommenden Dienstag. Zu Hause bleiben müssen außerdem jene Personen, die mit dem betroffenen Stadtrat Kontakt hatten, insgesamt 40 bis 50. In der Schweiz gibt es nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit 23 Verdachtsfälle von Schweinegrippe. Bisher gäbe es aber landesweit nur einen bestätigten Fall. Die Schweinegrippe ist nun erstmals auch in Italien bestätigt worden. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen jungen Mann, sagte der Direktor des Spitals im toskanischen Massa. Der Patient befinde sich unter Beobachtung. Der Mann hatte sich laut Berichten einer Nachrichtenagentur in Mexiko aufgehalten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht inzwischen davon aus, dass die Grippe in 16 Ländern bei etwa 650 Menschen nachgewiesen wurde. In Mexiko, dem Ursprungsland, sank die Zahl der Neuinfektionen weiter. Mexikos Gesundheitsminister erklärte, man rechne nun mit einer Phase der Stabilisation. Erneut haben somalische Piraten einen Frachter gekapert. Das britische Schiff sei etwa 250 Seemeilen südwestlich der Seychellen gekidnappt worden, meldet der britische Radiosender BBC. Der Frachter habe Lebensmittel geladen und die 24-köpfige Mannschaft sei unversehrt. Der neue Angriff kam nur kurz nach dem versuchten Überfall auf ein norwegisches Handelsschiff, der gestern von der portugiesischen Marine verhindert werden konnte. In Iran ist eine Straftäterin hingerichtet worden, die zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war. Nach 6 Jahren Haft sei das Todesurteil wegen Mordes gegen die 23-Jährige gestern vollstreckt worden, sagte ihr Anwalt. Eine Minderjährige zum Tode zu verurteilen sei eine grobe Verletzung internationalen Rechts, ergänzte er. Menschenrechtsorganisationen hatten bereits bei der Verurteilung heftig protestiert. Und die EU appellierte bereits mehrfach an Iran, keine Minderjährigen mehr zum Tode zu verurteilen. In Iran werden laut Menschenrechtsgruppen mehr Jugendliche zum Tod verurteilt und hingerichtet als in allen anderen Ländern der Welt. Außer in Iran gibt es auch in Saudi-Arabien, Jemen, Pakistan und Sudan Hinrichtungen von unter 18-Jährigen. Im Kanton Graubünden oberhalb von Pontresina sind am Morgen 3 Skitourenfahrer von einem Schneebrett verschüttet worden. Die Schneemassen rissen sie zudem 100 Meter in die Tiefe. Dabei hatten die Betroffenen großes Glück. Dank Suchgeräten konnten sie durch ihre Begleiter rasch geortet werden und nach wenigen Minuten waren sie freigeschaufelt. Praktisch unverletzt wurden die Skifahrer anschließend von der Rega ins Spital Samaden geflogen. Roger Federer ist im Halbfinale des Tennisturniers von Rom gegen Novak Djokovic ausgeschieden. Die Details in der Sportzusammenfassung von Juliette Leuthold.
Roger Federer verlor gegen den Serben Novak Djokovic in 3 Sätzen mit 6:4, 3:6 und 3:6. Bis zu Beginn des zweiten Satzes lief für Roger Federer alles planmäßig. Dann wurde die Partie wegen Regen unterbrochen. Nach dem Unterbruch gelangen Djokovic 5 Games in Folge. Im dritten Satz gab Roger Federer eine 3:1 Führung preis. Im Finale von morgen trifft Novak Djokovic entweder auf Rafael Nadal oder auf Fernando González. An der Eishockey-WM in Bern und in Kloten finden zurzeit 2 Spiele in der Zwischenrunde statt. Lettland führt gegen Frankreich mit 3:0 und Tschechien führt gegen die Slowakei mit 8:0. Der Tscheche Roman Kreuziger hat die 4. Etappe der Tour de Romandie gewonnen, von Estavayer nach Sainte-Croix. Kreuziger gewann vor dem Esten Rein Daramé und dem Russen Wladimir Karpetz. Dank diesem Sieg ist Roman Kreuziger auch der neue Gesamtleader. An der Spitze löste er seinen Landsmann František Rabon ab.
Das Wetter. In der Nacht lassen die Schauer und Gewitter nach. Morgen bedecken im Norden noch ein paar lokale Nebelfelder und Wolkenreste den Himmel. Dann wird es überall sonnig bei 20 Grad. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken und vom Jura her setzen wieder Schauer und Gewitter ein. Im Wallis, in Graubünden und im Süden bleibt es sonnig und meist trocken bei 24 Grad. Am Montag ist es im Norden erst bewölkt und nass, dann wird es vom Jura her wieder freundlicher bei höchstens 14 Grad. Im Süden ist es trotz Wolken oft sonnig bei 23 Grad. Tagsüber gibt es einige Schauer.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Die SVP heizt ein mit scharfen Forderungen zur Ausländerpolitik. Am Sonderkongress versucht die Partei einen Schulterschluss. Wir berichten aus Bern und stellen Fragen zur überraschenden Themensetzung. Schlechte Nachrichten für den Paradeplatz. Mit einer US-Bankenpleite könnte die CS viel Geld verlieren. Regentropfen auf verwundete Seelen. Jeder Wolkenbruch erinnert Burmas traumatisierte Bevölkerung an den großen Sturm vor einem Jahr. Und Freiheit mit beschränkter Wirkung oder schreiben Sie, was Sie wollen, sofern es meine Meinung ist. Blick auf die afghanische Medienszene. Wer sich fragt, welche Sorgen die Schweizer Bevölkerung derzeit am meisten beschäftigen, vielleicht sogar ängstigen, wird wohl an die Wirtschaft denken, an Arbeitsplätze, die verloren gehen und in jüngster Zeit vielleicht auch an eine Grippe, von der man noch nicht weiß, wie gefährlich sie ist oder werden könnte. Bei der SVP schaut man mit einem ganz anderen Blick auf die Schweiz und erkennt ganz andere Probleme. Es sind Ausländer, es sind Asylsuchende, einmal mehr oder immer noch. Am heutigen Sonderparteitag wurden darum, wie gehört, scharfe Resolutionen verabschiedet. Der Bericht von Oliver Washington.
Mit leiser Stimme zwar, der Hand aber auf der Brust und in Gedanken beim Vaterland, stimmten sich die SVP-Frauen und Männer auf ihren Parteitag ein. Gemeinsames Singen vereint, schmiedet zusammen. Gemeinsames Besingen des Vaterlandes erst recht, insbesondere in Zeiten der Krise. Und die Krise sei Realität, mahnte Nationalrat Christoph Mörgeli.
Die Schweiz ist längst nicht mehr imstande, die Qualität ihrer Zuwanderung auch nur einigermaßen zu kontrollieren.
Dass die Schweiz von ausländischen Arbeitskräften auch profitiert, dass diese im letzten Aufschwung mithalfen, die Wirtschaft anzukurbeln, interessierte Mörgeli wenig. Er fuhr stattdessen fort.
Es gibt in der Geschichte kein einziges Beispiel, dass Zuwanderer aufgrund ihrer Zahl nicht früher oder später die Macht über die Eingesessenen ergriffen hätten.
Mit diesem Szenario traf Mörgeli die Gefühlslage, die Ängste der eigenen Basis bestens. Und als ob noch jemand an der Haltung der anwesenden Delegierten gezweifelt hätte, schrie dieser Delegierte ins Mikrofon:
Die Schweiz hat ein Ausländerproblem.
Doch der Wirkung seiner Worte bewusst fügte er sogleich bei:
Es gibt sicher wieder die einen, die sagen, ich sei rassistisch, aber wir müssen dazu stehen und wir müssen das ernst nehmen.
Nationalrat Oskar Freisinger warnte weiter vor einer Ausbreitung des Islam hier in der Schweiz. Sein Kollege Adrian Amstutz kritisierte die Medien, welche immerzu ein verharmlosendes Bild zeichnen würden. Und Parteipräsident Toni Brunner selbst nahm vor allem die Justizministerin ins Visier. Seit Evelyn Wittmer-Schlumpf von Christoph Blocher das Zepter im Justizdepartement übernommen hätte, würde im Asylbereich wieder der Schlendrian Einzug halten.
Wir hatten das letzte Jahr eine Zuwanderung in die Schweiz von über 140.000 Personen. Wir haben steigende Asylzahlen. Der Bund ist nicht bereit, die Probleme zu lösen und strengere Gesetze zu erlassen. Also muss die SVP hier wieder die Federführung übernehmen. Und wenn ein Problem drängt, dann nimmt sich die SVP diesem an.
SVP-Präsident Toni Brunner spricht von steigenden Asylzahlen. Oliver Washington, gegenüber dem letzten Quartal 2008 gehen die Anträge in der Schweiz doch zurück. Brunner scheint es mit der Wahrheit nicht sonderlich genau zu nehmen.
Ja, die Frage ist eben immer, welche Zahlen man mit welchen Zahlen vergleicht. Und Sie haben es erwähnt, im vierten Quartal 2008 stellten etwas über 6'000 Asylsuchende ein Gesuch hier in der Schweiz. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es dann noch knapp 5'000. Hier in dieser Zeitspanne nahm die Zahl also ab. Toni Brunner aber vergleicht die Zahlen des Jahres 2007 mit denjenigen des Jahres 2008. Und hier nahmen die Zahlen eben zu. Toni Brunner verweist deshalb auf diese Zahlen, weil diese besser in sein politisches Konzept passen, in seine Strategie, die Ausländer- und Asylproblematik nun eben wieder forciert zum Thema zu machen.
Egal wie man die Zahlen genau interpretiert, sie sind nicht dramatisch, wir sind weit von den Werten entfernt, die wir mal hatten. Warum kommt die SVP ausgerechnet jetzt wieder mit Asyl- und Ausländerpolitik?
Ja, die SVP-Spitze spricht damit die eigene Basis an. Das Ziel ist klar, die eigene Basis bei Stange zu halten, denn diese zeigte sich in letzter Zeit zum Teil etwas verunsichert. Es war nicht immer so klar, für was die SVP eigentlich steht. Beispielsweise ist hier der öffentlich ausgetragene Konflikt zu erwähnen, ob der Bund bei der Struktur der UBS oder auch bei der Entlöhnung der UBS-Manager mitreden soll oder nicht. Die Crew rund um Christoph Blocher sagte ja, der Wirtschaftsflügel rund um Peter Spuhler sagte nein. Und solche Konflikte verunsichern eben. Und wenn die SVP nun die altbewährten Themen Asyl und Ausländer wieder lanciert, so signalisiert die Parteispitze der Basis, wir haben eure Anliegen nicht vergessen und wir setzen uns dafür ein. Und die Basis bei Stange zu halten, das ist eben Voraussetzung, wenn die SVP ihr Wähleranteil, ihr Wählerpotenzial halten will.
Könnte auch sein, dass die SVP Angst hat vor Konkurrenz, ganz konkret die BDP, deren Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf dürfte auch attraktiv sein für die Basis der SVP, einen Teil der Basis, und sie macht eine strengere Asylpolitik, als sie Blocher machte.
Es ist tatsächlich aufgefallen während des heutigen Parteitages, wie oft der Name Evelyn Wittmer-Schlumpf gefallen ist und wie oft sie auch als Versagerin bezeichnet wurde. Da spielen sicher auch noch Ressentiments mit aufgrund der Abwahl von Christoph Blocher. Aber die SVP denkt strategisch auf die Zukunft ausgerichtet und diese Zukunft sieht eben so aus, dass wir in einem Jahr Wahlen haben hier im Kanton Bern. Und dabei will die SVP alles daran setzen, dass sie keine Wähler verliert an die Partei von Wittmer-Schlumpf, an die BDP. Deshalb auch dieses Rumhacken auf der Justizministerin. Ein Zeichen, dass die SVP die sehr beliebte Bundesrätin und ihre Partei fürchtet. Und deshalb versucht die SVP nun die eigenen Reihen zu schließen. Die SVP hat also bereits heute diesen Berner Wahlkampf lanciert. Die Wahlen hier in Bern werden einen guten Barometer abgeben, ob die BDP tatsächlich eine ernsthafte Konkurrentin ist. Und die Wahlen hier in Bern werden dann auch langsam die nächsten nationalen Wahlen einläuten, dann im Jahr 2011.
Besten Dank, Oliver Washington. Von Milliardenkrediten zur Rettung der Großbanken war hier schon oft die Rede. Etwas weniger vom Sterben der Kleinen. Aber im Schatten der Großen, die mit Staatshilfe gestützt wurden, gehen viele kleine und mittlere Banken sang- und klanglos unter. In den USA ist das derzeit besonders deutlich, wo in diesen Tagen gleich mehrere kleine Banken ihre Geschäfte aufgaben. Darunter auch eine mittelgroße Bank, deren Schicksal auch für die CS und die UBS von Interesse ist. Manuel Rentsch.
Am meisten Sorgen bereitet der Zusammenbruch der amerikanischen Hypothekenbank Thornburg Mortgage. Sie muss Gläubigerschutz beantragen und ist somit zahlungsunfähig. Vor allem die Credit Suisse hat mit Thornburg Mortgage enge Geschäftsbeziehungen. Die Schweizer Grossbank hat der zusammengebrochenen Bank 900 Millionen Dollar ausgeliehen. Diese Kredite sind aber mit Sicherheiten unterlegt. Ein Sprecher der Credit Suisse betont, dass die Insolvenz keinen Einfluss auf die laufende Rechnung haben werde, denn die CS habe bereits zuvor entsprechende Wertberichtigungen und Absicherungen getätigt. Über die Höhe der abgeschriebenen Summe machte der Sprecher keine Angaben. Weniger Geld verliert die UBS. Sie hat der Bank 87 Millionen Dollar ausgeliehen. Die UBS wollte den Fall auf Anfrage nicht kommentieren. Thornburg Mortgage ist eine Bank, die im Hypothekargeschäft tätig ist. Sie hat vor allem große Hypothekenkredite vergeben, Hypotheken ab $400,000 an Schuldner mit guter Bonität. Sie hatte also eher reiche Kunden. Die US-Bank mit Sitz in Santa Fe in New Mexico kämpft bereits seit Mitte 2007 mit Liquiditätsproblemen, da der Wert der Hypotheken in der Bilanz zusammengeschmolzen ist. Heute hat die Bank Schulden im Umfang von fast $25 Milliarden. Es ist somit einer der größeren Konkursfälle in der jüngeren Bankengeschichte. Überhaupt haben sich die Pleiten in der amerikanischen Bankenszene erneut gehäuft. Allein an diesem Wochenende mussten 3 weitere regionale Banken ihre Geschäfte aufgeben. Insgesamt mussten im laufenden Jahr bereits 32 Banken schließen. Im vergangenen Jahr waren es 25 Banken, 2007 deren 3. Diese Entwicklung macht auch den Aufsichtsbehörden Sorgen. Und deshalb haben sie bei den größten Banken einen sogenannten Stresstest durchgeführt, um die Stabilität der Branche zu prüfen. Die Resultate dieser umfangreichen Tests bei den 19 größten Banken werden nächste Woche veröffentlicht. Man muss davon ausgehen, dass die Banken weiter gestützt werden müssen. Gemäß einem Medienbericht benötigt allein die Citigroup erneut zusätzliches Geld. Das Eigenkapital müsse um $10 Milliarden aufgestockt werden.
Schätzungsweise 140.000 Tote, 800.000 Obdachlose und Zehntausende Häuser ganz oder teilweise zerstört. Das ist eine Katastrophe, zweifellos. Das sind genauer gesagt die Zahlen einer Katastrophe. Der Schauplatz war vor einem Jahr das Irrawaddy-Delta im Süden Burmas. Ein Sturm verwüstete damals ganze Landstriche und wütete im Delta besonders heftig. Hilfswerke sind seither um den Wiederaufbau bemüht und melden auch erste Fortschritte. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis die Schäden behoben sind, vor allem jene, die man nicht sieht. Der Beitrag von ARD-Kollege Bernd Musch-Borowska.
Die Bewohner des Irrawaddy-Deltas in Birma können die Nacht vom 2. auf den 3. Mai vergangenen Jahres nicht vergessen. Der Wirbelsturm Nargis war mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Region hinweggezogen und hatte alles verwüstet, was auf seinem Weg lag. Der Wirbelsturm hatte einen Durchmesser von mehreren Kilometern. Stundenlang fegten die Winde mal aus der einen, mal aus der anderen Richtung. Die Menschen im Irrawaddy-Delta waren dem Zyklon schutzlos ausgeliefert und hatten die ganze Nacht über versucht, sich an Bäumen festzuklammern und sich in der tiefliegenden Region vor der ansteigenden Flut in Sicherheit zu bringen. Von dem Trauma haben sich bis heute die wenigsten erholt. Der Jahrestag hat bei den Überlebenden der Katastrophe Angst und Schrecken dieser Nacht verstärkt, meint Bernd Schell vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Kleine Kinder, die ihre ganze Familie verloren haben. Wenn jetzt die Regenzeit beginnt und die ersten Regentropfen auf die Dächer fallen, haben sie Angst, das Haus zu verlassen. Sie haben Angst, dass wieder so ein Sturm kommen könnte. Sie wollen nicht mehr zur Schule gehen. All das sind Anzeichen dafür, dass sie das Trauma noch nicht überwunden haben. Das benötigt noch viel Zeit und psychologische Hilfe. Etwa ein Viertel der Menschen im Irrawaddy-Delta haben Anzeichen eines Traumas, doch nur wenige haben in den vergangenen 12 Monaten psychologische Hilfe erhalten. Die Arbeit der Hilfsorganisationen drehte sich in erster Linie um die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Medikamente und ein Dach über dem Kopf. Und selbst diese Hilfe hat bis heute längst nicht alle im Irrawaddy-Delta erreicht. Das Rote Kreuz hat deshalb eine umfassende psychologische Hilfe für die Überlebenden des Wirbelsturms Nargis gestartet und rund 600 freiwillige Helfer geschult, die regelmäßig die Menschen in den am stärksten betroffenen Dörfern besuchen. Das ist keine psychologische Behandlung. Es sind mehr Gespräche mit den Menschen, zuhören, Vertrauen aufbauen. Es hilft ihnen sehr, wenn ihnen einfach jemand zuhört, kleine Ratschläge erteilt, wie sie ihr Leben besser wieder in die Hand nehmen können. Das betrifft die älteren Leute genauso wie die Kinder, aber die Kinder sind zweifellos am stärksten traumatisiert. Auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen leistet seit Monaten im Irrawaddy-Delta psychologische Hilfe. Birmaner sind mehrheitlich Buddhisten. Buddhisten glaubten an Karma, sagte eine Psychologin der Organisation, an Schicksal, das als Strafe empfunden werde. Es sei wichtig, den Menschen eine andere, eine wissenschaftliche Erklärung für die Katastrophe nahezubringen und die meteorologische Entstehung des Wirbelsturms verständlich zu machen.
Und hier noch ein Hinweis auf unsere Wochensendung International.
Solange wie die ANC nicht die Zweidrittelmehrheit bekommt, habe ich große Hoffnung für dieses Land. Mit der letzten Wahl haben sie 67% gekriegt, aber sie haben nichts getan an der Grundordnung. Und wenn sie dabei bleiben, dass sie die Grundordnung nicht stören, dann haben wir wirklich eine Zukunft.
Rudi Redinger, der Agroingenieur aus KwaZulu-Natal, muss seine Hoffnungen für Südafrika nicht aufgeben. Der Afrikanische Nationalkongress der ANC hat bei den Wahlen die bisherige Zweidrittelmehrheit verpasst. Und das hat etwas zu tun mit der derzeit dominierenden Figur des Landes, mit Jacob Zuma, der nächste Woche vom Parlament wohl zum neuen Staatspräsidenten gewählt wird. Das Südafrika des Jacob Zuma hören Sie international morgen Sonntag gleich nach dem Echo um 18.30 Uhr. Auf DRS1. Die Bilanzen zum morgigen Internationalen Tag der Pressefreiheit sind ernüchternd. Längst ist die Medienfreiheit keine Selbstverständlichkeit mehr. In vielen Ländern sind sogar dramatische Rückschritte feststellbar. Doch ein Beispiel gibt es, das auf den ersten Blick überraschend positiv erscheint: Afghanistan. Dort lässt die Verfassung erstmals eine freie Medienlandschaft zu. Dutzende neuer Zeitungen, Radio- und Fernsehsender entstehen. Auf den zweiten Blick aber wird deutlich, wie groß die Probleme weiterhin sind. Friedrich Steiger hat in Kabul einen Verleger besucht.
Ein ärmliches Viertel im Süden der afghanischen Hauptstadt Kabul. In einer holprigen Seitenstraße hat die Afghan Group of Newspapers ihren bescheidenen Sitz. Zwei Zeitungen gibt sie heraus, den englischsprachigen Daily Outlook und ein Blatt in den Landessprachen Pashtu und Dari. Die Druckerei ist kaum größer als eine Autogarage. Es riecht nach Motorenöl und Druckerschwärze. Eben laufen die altertümlichen Druckmaschinen an. Lange laufen sie nicht. Die Auflagen von bloß 5000 für die beiden Titel sind schnell gedruckt. Dennoch ist der Verleger Hussein Yaza stolz.
I'm satisfied that we are getting the largest revenue by our advertisement and subscription.
Kein anderer Verlag im Land nehme so viel ein aus Anzeigen und dem Zeitungsverkauf. Doch es ist immer noch kläglich wenig. Dass die Afghan Group of Newspapers trotzdem die prosperierendste ist, zeigt, wie schwach die Branche insgesamt dasteht. Recherchekapazitäten sind knapp, ein landesweiter Vertrieb fehlt. Yaza begann mit ein paar Freunden bei null.
It was the dream of a couple of friends.
Es sei ein Traum gewesen, eine unabhängige Zeitung herauszugeben, geleitet von Werten wie Menschenrechte und Demokratie. Und man wollte ohne fremde Mittel auskommen.
I found that those donors who came for the to promote the independent media, I don't think that their work was honestly.
Denn alle Sponsoren, so Yaza, selbst ausländische Hilfswerke, wollten Einfluss nehmen. Hinter den meisten afghanischen Zeitungen und Sendern verbergen sich die Regierung, einflussreiche Politiker oder gar Kriegsherren. Für Verleger Yaza geht das aber in Ordnung.
If they don't own that television, they have some sort of sympathies. This is good. If they want to talk to the people, if they want to do politics.
Sollen sie doch Zeitungen herausgeben und Sender finanzieren. Das sei immer noch besser, als wenn sie wie früher mit Waffen ihre Interessen durchsetzten. Dass auch seine Mini-Mediengruppe nicht völlig frei publizieren kann, bestreitet er nicht.
In Afghanistan type country, there will be strange if we will not feel any pressure from somewhere.
In einem Land wie Afghanistan wäre es seltsam, wenn es keine Druckversuche gäbe.
Analyze, criticize, but in a way the opponent.
Man könne zwar analysieren und auch mal kritisieren, aber eben mit Vorsicht.
So we are very, very much careful, even though I was troubled a couple of times.
Trotzdem gäbe es immer mal wieder Schwierigkeiten. Mal interveniere die Regierung, etwa wenn er bei Korruptionsfällen Namen nenne, mal werde man von einer Kommission vorgeladen, mal müsse man sich entschuldigen. Das tue er, kritisiere aber im nächsten Fall erneut. Und stets heiße es, natürlich gäbe es in Afghanistan Pressefreiheit, bloß missbrauchen dürfe man sie nicht. Häufig müsse er deshalb seine jungen, aufmüpfigen Reporter bremsen. Problematisch sei auch, sich mit den Drogenbaronen anzulegen. Hussein Yaza lächelt und formuliert es so.
That will be a little bit dangerous.
Das sei ein bisschen gefährlich. Und ganz heikel sind religiöse Themen.
I argued there that this mullah says this, this cleric says this, this research institute says this.
Als er darüber schrieb, die Geistlichen seien sich ja in vielen Fragen uneinig, erhielt er Drohungen, die er wirklich ernst nahm.
I was living nearby my office the whole night. I was sitting in my balcony there and I was watching.
Die Nacht darauf habe er von seinem Balkon aus im Haus gegenüber der Redaktion darauf gewartet, dass islamistische Schergen kämen und seinen Betrieb abfackeln würden.
But thanks God they didn't come.
Doch Gott sei Dank seien sie am Ende doch nicht gekommen. Ja, das Leben als Journalist und Verleger in Afghanistan sei nach wie vor schwierig, wirtschaftlich wie politisch, räumt Yaza ein. Die Zuversicht habe er trotzdem nicht verloren. Und einer seiner jungen Autoren, Al-Jawar Adili, der im Raum neben der Druckerei auf einem uralt Computer tippt, meint:
We have to be optimistic. We have to give a down to earth.
Man müsse optimistisch bleiben und weiter gut informieren, um das Land voranzubringen. Adili schreibt im Übrigen nicht unter seinem richtigen Namen. Da er über die Taliban schreibt, wäre das zu gefährlich. Und er kann sich auch nicht zu sehr exponieren, weil er seinen Brotjob bei einem US-Hilfswerk behalten will. Vom Journalistengehalt könnte er nicht leben.
Das war ein Bericht aus Afghanistan von Fredrik Steiger und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Sabine Manz und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon Martin Dura.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.